Ich grüße Sie und euch, liebes Publikum, zu einer weiteren Folge meines Nahost-Podcasts Jerusalem. Es ist der 18. März, der 164. Kriegstag, und ich bin ehrlich, ich bin auch kriegsmüde und würde gerne über ein anderes Thema sprechen. Der Krieg tobt immer noch, und ich möchte einige Bruchstücke zum besseren Verständnis liefern. Heute früh kam in den Radionachrichten ein Kurzbericht zu Olaf Scholz' Nahostreise. Und in einem Satz hieß es, Scholz äußerte seine Bedenken zu Netanjahus geplanter Bodenoffensive in Rafah im südlichen Gazastreifen. Und dann hieß es sinngemäß, sollte das kommen, könnte es zu einer Katastrophe kommen. Stopp mal. Ist das nicht längst eine Katastrophe, was sich dort seit Monaten abspielt? Wir wollen beginnen mit Chuck Schumer, ein US-amerikanischer Politiker der Demokratischen Partei und der Mehrheitsführer des Senats. Manche sagen, die wichtigste und gewichtigste jüdische Stimme in den USA. Dieser Mann hat vor wenigen Tagen Netanjahu ein Hindernis zum Frieden genannt. Wir hören einmal rein.
The Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after
Die Koalition von Netanjahu kann nicht mehr das leisten, was Israel nach dem 7. Oktober braucht. Neuwahlen, sobald sich der Krieg abschwächt, würde Israel die Chance geben, die eigene Vision für den Tag danach kundzutun und auszudrücken. Netanjahus Reaktion? Das ist völlig unangemessen. Man geht nicht zu einer Schwesterndemokratie und versucht, die dortige Führung auszuwechseln. Das macht die israelische Gesellschaft schon selbst. Wir sind doch keine Bananenrepublik. Die einzige Regierung, die wir derzeit entfernen sollten, ist die Tyrannei der Hamas. Vor wenigen Tagen ist das sogenannte Mehl-Massaker passiert. Hunderte von Menschen, die anstanden, um Lebensmittel in Empfang zu nehmen, unter anderem Mehl. Auf diese Menge wurde geschossen. Es gab über 100 Tote. Die israelische Armee hat reflexhaft, wie so oft, alle Schuld von sich gewiesen, hat von einer Massenpanik und von Niedertrampeln gesprochen. Die Palästinenser haben mittlerweile dafür das Wort Mehlmassaker. Eine andere Debatte dreht sich darum, ist das nun ein Genozid? Ja oder nein? Als der Internationale Gerichtshof IGH in Den Haag Israel Ende Januar zu einem besseren Schutz der palästinensischen Bevölkerung aufforderte, das sofortige Ende der Militäroffensive allerdings nicht anordnete, kommentierte die Welt das so. Und zwar Christine Kentsche, die für die traditionell israelfreundliche Welt aus Tel Aviv berichtet. Sie schrieb folgenden Kommentar. Zitat: Israel hat keine genozidalen Absichten in Gaza. Wer wirklich von einem Völkermord träumt, das ist die Hamas. Sie ist am 7. Oktober über Zivilisten hergefallen, hat systematisch gefoltert, vergewaltigt und gemordet. Es ließen sich tausende Kommentare von Hamas-Leuten finden, die zum Völkermord an den Juden aufrufen. Aber die Hamas sitzt nicht auf der Anklagebank, obwohl sie jedes internationale Recht bricht. Ich überspringe. Sollte Israel tatsächlich Kriegsverbrechen begangen haben, werden diese geahndet werden. Das ist gut und richtig. Doch die Hamas muss sich dem Weltgericht nicht stellen. Und so trägt dieser Richterspruch dazu bei, dass Israel in der öffentlichen Wahrnehmung einmal mehr als der alleinig Schuldige an diesem Krieg dasteht. Ende des Zitats. Ich zitiere die Gegenposition und nehme Ilan Pappe, der zwar 3000 Kilometer von Gaza entfernt lebt, nämlich in England, der aber ein profunder Kenner der Geschichte, der Hintergründe ist. Er hat in einem Interview vor etwa 3 Wochen Al Jazeera, englische Ausgabe, Folgendes dazu gesagt.
From the very first moment in 1948, the strip was a huge refugee camp.
Vom allerersten Augenblick an, 1948, war der Gazastreifen ein riesiges Flüchtlingslager. Unter Druck und unter unerträglichen Bedingungen. Natürlich wurde das 1967 nach Israels Besatzung noch schlimmer. Ilan Pappe nennt die Ausgangslage von 1948, die Flüchtlingssituation, die Blockade und 4 Kriege in den letzten Jahren einen Teil der Vorgeschichte zum 7. Oktober.
Reality of siege and 4 bombardments from the air, the land and the sea from 2007 until today. And the 7th of October, what came out is this whole reaction, both to the siege, but also to the fact that so many of the people in Gaza were refugees who were pushed into this strip from 1948 and were under military occupation.
Dann vergleicht er 1948 Nakba mit jetzt.
It's worse than ethnic cleansing. I think what we see in Gaza now is genocide.
Das ist schlimmer als ethnische Säuberung. Was wir in Gaza gerade sehen, ist Völkermord. Das war es 1948 nicht. Ethnische Säuberung ist schlimm genug. Verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Es geht oft mit Massakern einher. Jetzt in Gaza, das ist ethnische Säuberung, die zum Genozid geworden ist. Das jetzt in Gaza ist viel schlimmer als das, was 1948 passierte.
Dann kommt Pappe auf die internationale Staatengemeinschaft zu sprechen. Er sagt über deren Reaktion verglichen mit 1948.
I think it's the same international indifference that allowed the Israelis to complete the ethnic cleansing in 1948.
Es ist dieselbe internationale Gleichgültigkeit, die Israel 1948 die ethnische Säuberung ermöglichte. Sie ist jetzt wieder zu beobachten. Heute ist sie weniger verzeihlich als damals. 1948 gab es kein Fernsehen oder Internet. Heute aber spielt sich der Völkermord vor unseren Augen ab. Wir wissen tagtäglich, was gerade passiert. Die westlichen Regierungen, also der globale Norden, sind bestens unterrichtet, was geschieht. Und sie weigern sich, Israel zu einem Waffenstillstand zu zwingen. Das ist unglaublich, dass das US-Außenministerium Israels grünes Licht, carte blanche, eine weiße Karte, gibt, den Genozid fortzusetzen.
Ich sehe es auch als Aufgabe an, kritische Stimmen zu Wort kommen zu lassen, die man in den sogenannten Mainstream-Medien nicht findet. Hier Auszüge aus einem Artikel vom 6.3. Der Autor René Wildangel ist mir von einer Begegnung bekannt. Er ist Historiker und hat für die Heinrich-Böll-Stiftung 3 Jahre in Ramallah gearbeitet. Ich habe ihn einmal in Jerusalem vor einer Reisegruppe sprechen lassen. Er hat beim Online-Journal IPG, Internationale Politik und Gesellschaft, der Friedrich-Ebert-Stiftung, den Artikel Hunger als Kriegswaffe eingestellt. René Wildangel beginnt so, Zitat: Es war im Sommer 2023. Beenden Sie die Art der Kriegsführung, Hunger als Waffe einzusetzen, lautete ein eindringlicher Appell der deutschen Außenministerin Baerbock. Er richtete sich damals an den russischen Präsidenten Putin. Im aktuellen Konflikt in Gaza hat man einen vergleichbaren Satz weder seitens der Außenministerin noch irgendeines anderen Mitglieds der Bundesregierung gehört. Obwohl die Vereinten Nationen bereits seit Dezember letzten Jahres vor einer Hungersnot mit katastrophalen Folgen warnen. Diese Krise ist kein tragisches Naturphänomen, sondern menschengemacht und bewusst herbeigeführt. Schon zu Beginn der vollständigen israelischen Blockade des Gazastreifens, kurz nach den terroristischen Angriffen der Hamas am 7. Oktober, kündigte der israelische Verteidigungsminister Gallant an, Zitat, »Es wird keinen Strom, kein Essen, keinen Treibstoff mehr geben. Wir kämpfen gegen menschliche Tiere und werden uns entsprechend verhalten.« Ich überspringe einige Sätze. 2018 wurde der Einsatz von Hunger als Kriegswaffe im UN-Sicherheitsrat mit der Resolution 2417 geächtet. Ich überspringe etliche Paragraphen. Nach fast 5 Monaten Krieg steht Gaza vor einer menschengemachten Katastrophe, vor deren Ausmaß internationale Menschenrechts- und Hilfsorganisationen bereits seit Wochen und Monaten warnen. Bereits im Dezember erklärte Human Rights Watch, Zitat, die israelische Regierung nutzt das Aushungern von Zivilisten als Kriegswaffe, was ein Kriegsverbrechen darstellt. Ende des Zitats. Ich gehe ans Ende dieses Textes und zitiere. Es sind bereits schockierende 5% der Bevölkerung des Gazastreifens getötet oder zum Teil schwer verletzt worden, der Großteil davon Zivilisten. Wird Israels Einsatz von Hunger als Kriegswaffe nicht beendet, werden die Opferzahlen weiter rasant steigen. Dies wäre nicht nur eine Katastrophe für Gaza, sondern auch für die Menschlichkeit. Ich ergänze, für die Menschheit. René Wildangel, und es wäre eine Schande für die deutsche Außen- und Entwicklungspolitik, die es zukünftig schwer haben dürfte, in anderen Konflikten glaubhaft für den Schutz von Zivilisten und den Erhalt internationaler Normen einzutreten. Kommen wir zu den üblichen traurigen Zahlen. Entnommen dem Flash-Update Nummer 144 vom 21. März, die Key-Highlights, also das Allerwichtigste. Die militärische Operation der israelischen Armee in und um das Al-Shifa-Krankenhaus geht nun schon den 4. Tag weiter. Laut Oxfam haben israelische Behörden willkürlich die Einfuhr von zivilen Gütern in den Gazastreifen abgelehnt, weil sie potenziell militärisch genutzt werden könnten. Der oberste Gerichtshof in Israel hat eine gerichtliche Verfügung gegen die Rückkehr von ca. 25 Patienten aus Ostjerusalem in den Gazastreifen angeordnet. Die israelische Armee hat 9 Palästinenser seit dem 20.03., also binnen 24 Stunden, im Westjordanland getötet, 9, darunter 5 durch Luftangriffe. Nun zu den Zahlen ein Auszug. Mindestens 31.988 Palästinenser, also fast 32.000, sind seit dem 7. Oktober getötet worden. Wenn man sich die Tötungen seit dem Vortag anschaut, dann sieht man, manche wurden um 4 Uhr nachts getötet in Wohnhäusern. Wieder andere bei der Autofahrt. Ich komme schon seit längerer Zeit zu dem Schluss, dass es keinen sicheren Quadratmeter mehr im Gazastreifen gibt. Seit dem 7. Oktober sind 250 israelische Soldaten getötet worden. Nach wie vor sind 134 Geiseln in den Händen der Hamas und anderer islamistischer Gruppen. Die Toten im Westjordanland seit dem 7. Oktober 431.
Und seit demselben Datum sind 15 Israelis im Westjordanland, in Ostjerusalem oder in Israel getötet worden. Dazu sind 1240 Palästinenser, darunter die Hälfte Kinder, displaced, also ausgewiesen, vertrieben worden von 20 verschiedenen Hirtengemeinschaften, also sprich Beduinen. Zusätzlich 1600 Vertriebene infolge von Hauszerstörung. Die UNO-Agentur OCHA, O-C-H-A, hat noch eine andere Liste zur Verfügung gestellt. Das nennt sich Hostilities in the Gaza Strip and Israel Reported Impact, Tag 166. Davon nur drei Zahlen. 7000 Menschen im Gazastreifen sind nach wie vor vermisst oder befinden sich noch unter Trümmern. Vor dem Krieg war die durchschnittliche Zahl der LKW-Ladungen, die nach Gaza hineingelassen wurden, 500. In den letzten Tagen lag diese Zahl bei 181, 147, aber auch mal nur 36. Und die letzte Zahl, über 300.000 Fälle akuter Atemwegserkrankung sind im Gazastreifen registriert worden. Da mache ich einen Punkt. Am 17. März interviewte Margaret Brennan vom Sender CBS die UNICEF-Exekutivdirektorin Catherine Russell. Vor der ersten Frage wurde die Information eingeblendet: Laut UNICEF haben 81% der Haushalte in Gaza keinen ausreichenden Zugang zu sauberem Wasser. 9 von 10 Menschen haben nicht genug zu essen. Laut US-Geheimdiensten hat das, was gerade in Gaza passiert, Auswirkungen auf eine ganze Generation. Ich glaube, der gesunde Menschenverstand sagt einem das auch. Nun wird Catherine Russell gefragt.
More than 13,000 children already have been killed, which is an astronomical, horrifying number.
Nun, es bedeutet, dass bereits mehr als 13,000 Kinder ums Leben gekommen sind, was eine astronomische, eine entsetzliche Zahl ist. Tausende weitere wurden verletzt, oder wir können nicht einmal feststellen, wo sie sind. Sie könnten unter Trümmern liegen. Tausende weitere haben ein oder beide Elternteile verloren. Sie sind ganz allein und kümmern sich um ihre jüngeren Geschwister. Es ist eine entsetzliche Situation, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen das auf diese Kinder hat, wenn sie aufwachsen, sogar auf deren Kinder, dann sind die Auswirkungen so tiefgreifend, weil sie unter Stress, Trauer, Verlust und Angst leben. Das hat zwangsläufig Auswirkungen auf sie für den Rest ihres Lebens. Auf die zweite Frage, dass 31% der Kinder unter 2 Jahren im nördlichen Gazastreifen an akuter Unterernährung leidet, das sei doch nicht nur ein Trauma, sondern eine lebenslange Beeinträchtigung, antwortet Catherine Russell. Nun, wenn sie überleben. Und ich muss sagen, dass ich in meiner Arbeit auf der ganzen Welt leider viele Kinder gesehen habe, die an Unterernährung leiden. Und es ist schockierend, so etwas zu sehen. Der Körper fängt an, sich selbst zu verdauen, weil er nichts anderes hat. Das ist ein schmerzhafter Tod für Kinder. Ich war schon auf Stationen mit Kindern, die an schwerer Anämie und Unterernährung leiden. Auf der ganzen Station ist es absolut still. Denn die Kinder haben nicht einmal mehr die Kraft zu weinen. Es ist erschütternd, das mit anzusehen. Wenn wir es schaffen, sie mit therapeutischer Nahrung zu versorgen, können sie überleben. Aber oft bleiben sie ein Leben lang beeinträchtigt. Beeinträchtigung bedeutet, dass auch ihre kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt sind. Es ist also eine lebenslange Herausforderung für diese Kinder, wenn sie überleben. Aber wir wissen, dass Kinder jetzt in Gaza an Unterernährung sterben. Ein Zitat von Rolf Verleger. Das Irritierende an Israels Angriff auf Gaza ist unter anderem, dass er aussieht wie ein gigantisches Pogrom. Es wurde viel gerätselt über Israels strategische Ziele bei diesem Krieg gegen Gaza. Rational schien das alles nicht zu sein. Und so ist es auch. Ein Pogrom ist irrational. Das Motiv eines Pogroms ist der pure Hass. Ein Pogrom hat eine klare Aussage an die überlebenden Opfer: Wir wollen euch hier nicht, haut ab. Das hat der leider schon verstorbene Professor Rolf Verleger nicht über den aktuellen Krieg gesagt, sondern über den um die Jahreswende 2008-2009. Was würde er heute für Worte finden? Im Nachwort schreibt Rolf Verleger vor 15 Jahren: Die Ermordung meiner Onkel und Tanten durch die SS gibt sie dem Staat Israel das Recht, seit 40 Jahren die Diktatur eines Besatzungsregimes auszuüben? Die Erschießung meiner Großmutter Hannah dafür, dass sie in Berlin ohne gelben Stern zum Friseur ging, gibt sie dem Staat Israel aktuell das Recht, die Bevölkerung Gazas auszuhungern? Ich bin sehr dankbar, dass der Papyrossa Verlag, in dem im Sommer mein neues Buch erscheint, Rolf Verlegers Buch neu aufgelegt hat mit einem neuen Vorwort. Schauen Sie doch mal bei papyrossa.de. Ich möchte noch auf meine Jordanienreise Ende August, Anfang September hinweisen. Mehr dazu auf der Internetseite jerusalem.info. Und am kommenden Montag findet ein Webinar statt, der Gaza-Krieg und seine geopolitischen Hintergründe, frieden-links.de. Hoffen und beten wir, dass wir in einem Monat über ein anderes Thema sprechen können.